Bitte schlagt in euren Bibeln das erste Samuel-Buch auf, Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Erster Samuel, Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Hier fahren wir fort in dem Abschnitt dieser altertümlichen Geschichte der Kirche. Ich meine es so, wie ich sage, die altertümliche Geschichte der Gemeinde. David und der Aufstieg des Königs und dieser König David, der König wurde, hat ja den Nachfahren, den größeren Sohn Davids, der seinen Thron auf ewig füllen würde, Jesus Christus. So ist es also die Geschichte der Kirche, die wir hier betrachten im Alten Testament. Es ist die Geschichte der Treue Gottes. Es ist die Geschichte, die zu Christus führt. Den guten König, den einen, der niemals versagen wird und der dem Volk Gottes alle Zeit vorangeht. Das sind die Verse 1 bis 7 aus Kapitel 19 vom ersten Buch Samuel. Das ist Gottes Wort, so hört gut hin. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden. Und was ich sehe, das will ich dir berichten. Und Jonathan redete Gutes über David, seinem Vater Saul, und sprach zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans, und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David, und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul, und er war wieder vor ihm wie zuvor. Das Wort des Herrn, mögen wir es annehmen und davon lernen und dadurch geprägt werden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben die Schriften gehört. Wir haben nun die Bitte vor dich, dass du uns deine Macht sendest und durch deinen Heiligen Geist bei uns, in uns wirkst und überführe uns, lehre uns und tröste uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Das ist die Geschichte von König Sauls Not mit diesem neuen Mann, diesem jungen Mann, diesem Champion von Israel, David. Er ist nicht nur irgendein Mann, wir wissen bereits, wie schon gesagt wurde, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Er wurde gesalbt von Samuel, sodass er der nächste König Israels sein würde. Aber es gibt ein Problem, oder? Es gibt doch schon einen König in Israel. Saul. Ein Mann, der Gottes Wort übertreten hat, der nicht treu ist, der nicht getan hat, was Gott ihm befohlen hat. Und doch ist dieser junge, aufstrebende, junge Hirtenjunge da und hat in jeder Weise bereits erfüllt, was der Herr ihm zugetragen hat. Und Saul hat damit Probleme. Er möchte die Aufmerksamkeit, er möchte das Königreich behalten. Es, so wie ich den Text verstehe, nie so ausgesehen, als hätte Saul jemals eine Sorge um Nachfolge. Wir haben eher den Gegenteil gesehen. Er war sogar eher neidisch auf Jonathan. Saul dreht sich nur um sich selbst. So ist er ein zorniger Mann gegenüber David. Einer, von dem die Gegenwart Gottes und seine Macht, also Gottes Macht, hinweggenommen wurde. Und er fühlt das. Er ist überwältigt durch böse Geister vom Herrn, die seinen Zorn steigern, David töten zu wollen. Und er hat David schon zweimal versucht, mit dem Speer aufzuspießen oder an die Wand zu spießen. Und er hat auch David schon auf eine Todesmission geschickt, als es darum ging, um seine Tochter Michael die Hand anzuhalten, um ihre Hand anzuhalten. Und es wird uns immer wieder gesagt in Bezug auf David, in allen Versagen von Saul, dass David Angst vor ihm hat. Er hat Angst vor David. David hat Angst vor Saul. Und er hat Grund genug dazu. Und in diesen Versen der Schrift, da kommen wir wieder zu diesem Murmeln, diesem Flüstern hinter dem Rücken Davids. Saul weiß, dass er David nicht antasten kann. Und so versucht er ihn, seinen Ruf zu vernichten. Und versucht sogar andere dazu zu bringen, David umzubringen. Wir haben sowas nie erlebt. Wir haben kein Königreich. Wir haben gewählte Volksvertreter. Sie sind weit davon entfernt, von Gott gesalbte Volksvertreter zu sein. Ich wünsche uns, dass wir leben in einer Zeit des Redens, Redens über andere hinter deren Rücken. Das ist in unserer Zeit sehr verbreitet in der Politik. Das passiert in der Arbeit auch, das passiert in Familien. Es passiert leider sogar in der heiligen Familie der Kirche. Und so gibt es hier etwas für uns zu lernen, wie wir mit bösem Geschwätz umgehen sollen. Erster Punkt, Vers 1 unseres Textes, die Schwachheit des Schwätzens. Die Schwachheit von Geschwätz, Vers 1. Dann der zweite Teil von Vers 1 bis Vers 3. Was wir machen sollen, wenn wir Geschwätz hören. Oder flüstern hören. Und dann das dritte, wie man das stoppt, wie man Geschwätz stoppt. Bitte vergib mir für das komische Wort. Ich habe es jetzt vielleicht auch nicht ganz sauber übersetzt, deswegen habe ich jetzt nur Geschwätz gesagt. Eine Art Flüsterkampagne gegen jemanden zu führen, heißt es, dass man über jemanden schlecht redet. Das erste, was wir in Vers 19 sehen, ist diese Verleumdungskampagne von Saul gegen David. Und Saul redet zu seinem Sohn und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Das ist sehr deutlich und ein heftiger Platz, wo man... Es ist vor allem heftig, weil David ja nicht nur ein Hirtenjunge mehr ist oder der Champion gegen Philistin, sondern er ist nun auch noch der Schwiegersohn des Königs. Er ist der Mann, der die Hand von Sauls Tochter Michael gewonnen hat mit einem ganz verrückten Preis, nämlich 100 Stücke Fleischstücke von männlichen Philistern, sagen wir es mal so. 100 Vorhäute von männlichen Philistern, er hat sogar 200 gebracht. Und das ist keine Kleinigkeit, was David hier geleistet hat. Er hat sich als Champion der Philister erwiesen, der in den Kämpfen vorangegangen ist, und er ist auch ein gesegneter Gottes, denn er hat überlebt. Aber nun macht Saul David bei jedem unbeliebt, der zuhören will. Das Verleumden, das Geschwätz, das Schwätzen, die Ohren voll mit schlechten Reden. Was ist das Ziel von Saul? Es wird uns im Text gesagt, er sprach nicht nur zu Jonathan und zu den Knechten, sondern sie sollten David töten. Wir haben jetzt erst einen Psalm gelesen, Psalm 56, ein Psalm Davids. Vielleicht ist das, wir können hier Davids Erfahrungen nachempfinden, vielleicht sogar in diesem Umstand. Seht ihr, Gerüchte haben zwei Folgen. Saul möchte David in Verruf bringen. Gerüchte bringen in Misskredit. Wenn du gegen jemanden redest, um andere Leute gegen ihn einzunehmen, dann musst du nur bestimmte Dinge über ihn sagen. Du musst diese Leute dann dämonisieren, sie musst sie schlecht aussehen lassen und so, dass sie hassenswert sind, verachtenswert. Du zeichnest ein Bild von anderen, das sie schlecht darstellt, sodass sie verachtenswert aussehen. Und wenn du drüber nachdenkst, besonders bei Saul, aber auch bei anderen, Gerüchte entspringt aus Neid und Furcht. Das ist besonders bei Saul hier auch deutlich. Er möchte die Macht und die Popularität, die David nun hat. Er möchte nicht, dass David erfolgreich ist. Er möchte nicht, dass David geliebt wird. Er möchte verehrt werden. Er ist doch größer als alle anderen, also Saul. Er ist doch der König. Und David ist doch nur ein dummer Junge. Und Neid, Eifersucht ist eine Schwachheit. Das sagt, ich habe nicht das, was der andere Junge oder das andere Mädchen hat. Ich bin geringer als die. Der Grund für Neid ist diese Selbstwahrnehmung, dass du niedriger bist als jemand anderes und du möchtest das haben, was der andere hat. Das klingt doch wie Begehren, oder? Ja. Die sind miteinander verbunden. Aber aus einem furchtsamen Herzen, was ist das hier? Das sind Sorgen, die auf die Person gehen. Nein, es geht um Gerüchte hier. Hier wird in Verruf gebracht. Es wird hier hinterm Rücken geredet über jemanden. In einer gewissen Weise gibt es hier die Realität, dass Menschen, die Gerüchte verbreiten über dich, solltest du wissen, die sind ängstlich, die haben Angst davor, das vor dir zu sagen. Und bei David macht es Sinn, dass Saul hier Sorgen hat. David ist sehr mächtig. Aber es zeigt sich ja auch ein Herz, das sich versteckt. Das lieber einen Strohmann baut und ihn in Brand steckt, als dem Mann, über den er redet, selbst gegenüberzutreten. Das ist schwach und es ist erbärmlich. Es ist feige. Das ist nicht vom Geist gelenkt. Da ist kein Mut, kein christlicher Mut dahinter. Da ist kein Feuer, keine Majestät des heiligen Gottes wahrnehmbar, der gerechte Kriege führt. Es ist auf Schwachheit gegründet. Kapitel 18, Vers 12 sagt hier auch, Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. 18, Vers 15, als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Vers 28, 29, Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Und Michael, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Wieso bringe ich euch das so nah? Warum betone ich das so? Da ist Schwachheit in diesem Gerüchte verbreiten. Ich möchte dir helfen, wenn du es erlebst. Ich möchte dir helfen, dass du vorbereitet bist, wenn du das erlebst. Denn diese Attacken, die da kommen, die um dich herum geflüstert werden, diese Gerüchte, dieses Flüstern, und du hast das Gefühl, alle wissen das. Warum fühlst du dich so? Weil du wirklich attackiert wirst. Was kann ich da jetzt machen? Die Leute hassen mich nun. Und ich habe jetzt diese Probleme. Und wie kann ich das jetzt ändern? Denn wenn du bist wie ich, dann weißt du, dass du manchmal dich falsch verhältst, aber Gerüchte entstehen nicht auch ohne das. Was kann ich tun, fragst du dann. Wie kann ich damit umgehen? Das ist überwältigend. Etwas, mit dem ich nicht wirklich umgehen kann. Aber du kannst im Kern nichts dran ändern, denn es ist Schwachheit des anderen, die sich hier offenbart. Und sie haben nicht den Mut, dir Dinge ins Gesicht zu sagen. es mit dir als Bruder oder Schwester auch anzugehen oder mit irgendjemandem in ihrem Leben oder in ihrer Familie oder in der Gemeinde. Also nochmal, wir haben Saul, der Gerüchte verbreitet gegen David. Er hat versucht, David loszuwerden und hat es nicht geschafft. Und Gott freut sich an David, er hat Wohlgefallen an ihm. David ist jemand, den Gott ausgesondert hat und beiseite gesetzt hat für das Werk, das er für ihn vorgesehen hat. Ich möchte auch nochmal ein bisschen runterbrechen, denn aus diesem Abschnitt bekommen wir auch Hilfe bezüglich, wenn diese Gerüchterei über dich startet, dass du weißt, dass die andere Person schwach ist, die das tut. Aber es sollte auch unsere Herzen und Kontrolle halten, wenn wir Gerüchte über jemand anderen verbreiten wollen. Wenn wir über jemand anderen schlecht reden. In welchen Situationen bin ich vielleicht neidisch oder habe Angst vor jemand anderem? Ist das heilig? Und prüfe es gegenüber vor Gott, auch für unser Leben als Christen. Es ist eine ernste Sache, dass wir in uns selbst prüfen müssen und immer wachsam sein müssen. Was trennt die Kirche? Das, was die Kirche spaltet, ist selten eine öffentliche Debatte. Meistens ist es privates Meckern über jemand anderen. Und ich möchte euch ermutigen, Christen, mache das nicht. Und wenn du es in deinem Leben findest, dass du über jemand anderen schlecht redest, schimpfst, klagst, mache es nicht. Saul hat es getan. Versuch es ans Licht zu bringen und wirf es ins Feuer. Lass dich aus dieser Schwachheit erlösen. Es gibt etwas über Saul. Etwas, was bei ihm sehr bewusst ist. Und ich denke, deswegen benutzt er auch diese Taktik. Er weiß nicht nur, dass David groß ist. Es ist nicht nur so, dass er weiß, dass David wunderbaren Erfolg hatte. Er weiß auch, dass der Herr es nicht zulassen wird, dass Saul Hand an David legt. Ein zitterndes Herz, das weiß, dass Gott, ein Herz, das weiß, dass Gott ihn selbst unter Kontrolle hat, testet hier Grenzen aus, ob Gott auch die anderen unter Kontrolle hat. Also Freunde, etwas, was uns vom Reden über andere, vom Lästern über andere abhalten sollte, ist, dass wir Gott vor Augen haben, alle Zeit. Und dass das keine Haltung ist, die Gott uns als Christen vorschreibt und die er an uns sehen will. Das ist keine Haltung, die geistliches Wachstum fördert. Und so sollten wir stattdessen ruhen als Kinder Gottes, sollten wir ruhen in ihm. Und Lästern ist ungöttlich, eine Sünde. Diese Predigt, aber ich möchte sagen, diese Predigt entspringt nicht einer aktuellen Situation in der Schrift. Das ist aber der nächste Abschnitt dann. Aber jetzt ist die Frage, was wir tun sollen. Das ist der nächste Teil jetzt. Wenn Lästern geschieht, das sind die Verse 1 bis 3. In Vers 1 sehen wir, dass Saul schlecht von David geredet hat, aber er hat eine ganz besondere Zuhörerschaft gehabt. Wir wissen nicht, was die anderen Knechte von Saul dachten über die Worte, die Saul hier über David geredet hat. Aber wir wissen, dass Jonathan und David eine wunderbare Beziehung hatten. Sie sind nicht nur eng, sondern ganz besonders eng. Ihre Herzen sind einander zugetan. Es ist die wunderbarste, es ist die tiefste Ausdruck von einem Mann Gottes zu einem anderen Mann Gottes, die man nur haben kann, zwischen diesen beiden. Und als Saul nun zu ihnen redet, was passiert? Das, was du dir vorstellen könntest. Saul sprach in das Ohr von Jonathan, ein Mann, der David ernsthaft, aufrichtig geliebt hat. Und Saul will ihn jetzt von Davids Bosheit überzeugen und ihn ermutigen, ihn zu töten. Warum hat Saul, Warum hat Saul auch zu Jonathan geredet? Vielleicht, weil er ein großer Krieger ist, er hat auch Mut. Vielleicht auch, weil er einfach sein Sohn ist. Oder weil Saul einfach blind ist von der Verdorbenheit seines eigenen Herzens. Aber das, was du denkst, was passiert, passiert. Saul sagt es der falschen Person. Das ist ein Freund hier, zu dem er redet. Was machst du also, wenn du in Jonathans Schuhen wärst? Dein Vater, der König? Dein Vater hasst deinen besten Freund. Und er hat keinen Grund dazu. Du bist hier in der Mitte gefangen. Du bist hier... du bist der, der jetzt... Was machst du, wenn du in so einer Situation bist? Es ist bedeutsam, das zu fragen, denn ich denke oft, zumindest in meiner Erfahrung, auch die Tendenz meines eigenen Herzens, wenn ich wirklich offen sein will, wir neigen dazu, feige zu sein, wie Lästerer, auch wenn wir selber nicht lästern. Du denkst in dir selbst, das sollte man eigentlich jetzt nicht sagen, was ich gerade höre, aber du bleibst doch still, du schweigst. Warst du nicht schon mal in solchen Situationen, wo du denkst, boah, das hätte er jetzt aber nicht sagen sollen? Vielleicht bist du sogar davon sehr genug genug davon, du störst dich genug daran und denkst, ich glaube, kann kaum glauben, dass er das gesagt hat über ihn. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Mann das über den Bruder gesagt hat und dann bist du ganz irritiert, aber es führt zu keiner Handlung bei dir. Ich möchte euch ermutigen, Christen, dass wir in Jonathan hier ein großes Beispiel haben, was wir tun sollten. Und in Vers 2 sehen wir dieses gottgegebene Beispiel, wie man umgehen soll, wenn du lästern hörst. Vers 2, das erste, was wir hören. Als die Ohren Jonathans mit dem Hass von Saul gefüllt waren, wir lesen nur, Jonathan erzählte es David. Das ist das Erste. Jonathan berichtete es David. Lass mich das sagen, das ist die zweite Option oder die vierte. Die dritte, je nachdem, was Leute normalerweise mit Lästern tun. Vielleicht sagen sie nichts, vielleicht sagen sie es irgendjemand anderem, aber das ist die dritte, es dem zu sagen, der davon auch getroffen ist. Manche machen das, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, aber das ist ihre Handlung. Ich möchte dir nur sagen, ich möchte dir nur deutlich machen, diese notvolle Sache, die über dich erzählt wird, und dann die Aufnahme davon, es wird uns nicht gesagt, die Aufnahme dessen ist sehr negativ oft. Es ist oft überwältigend für Leute, wenn sie das hören, dass über sie schlecht geredet wird. Aber als Jonathan das tun, tut es nicht, um David zu entmutigen. Aber es ist vielmehr die erste Handlung einer Taktik, wie man mit Lästern umgeht. Er sagt es David, um ihm zu helfen. David wusste es nämlich nicht. Und das nächste ist enorm wichtig. Bezüglich Davids Erkenntnis dessen, was David nicht wusste. Jonathan verteidigt David, Vers 2. Jonathan berichtete es David, mein Vater Saul trachte danach, dich zu töten. So nimm dich nun in Acht, morgen. Bleibe verborgen und verstecke dich. Er verteidigt, er beschützt David. Das ist ein Beschützen. Er sagt nicht nur, hier sind schlechte Nachrichten und jetzt guck selber, wie du damit zurechtkommst. Oder David, jetzt töte mich nicht dafür, aber lass mich dir das sagen. Mein Vater möchte dich töten und jetzt verstecke dich. Verstecke dich gut in einem verborgenen Ort und nimm dich in Acht und hab eine Waffe bei dir. Du bist in einer gefährlichen Situation. Er sagt nicht, David, du musst mit ihm umgehen. Du musst doch nicht sagen, du musst meinen Vater jetzt vor das Angesicht treten. Nein, das ist nicht Jonathans Taktik. Er ist ein gottergebener Mann. Er nimmt den, der misshandelt wird, und schützt ihn. Das Zweite, dann Vers 3. Er handelt. Der Beginn einer Handlung. Es werden noch später andere Dinge folgen. Das dritte, was er tut, er setzt sich selbst zwischen Saul und David. Denn er erzählt David, Vers 3, ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden, und was ich sehe, das will ich dir berichten. So stellt er sich selbst in die Schusslinie. Das solltest du hier verstehen. Warum ist das wichtig, dass er neben seinem Vater ist? Um ihn zu hören, aber auch um zu handeln, um einen Angriff aufzuhalten. Er ist da, im Feld, wo David ist, zwischen ihnen. Und das braucht viel Mut. Das braucht viel Glauben an Gott, um so etwas zu tun und hier in die Bresche zu treten. Und das sind einfache Dinge, das ist nicht kompliziert, aber sie brauchen enorm viel Glauben und Mut. Aber hier ist Jonathan und erweist sich als wahrer Freund. Du kannst dich auch als wahrer Freund erweisen. Seht ihr, er verteidigt David nicht. Es ist noch nicht passiert. Er sitzt es aus. Er setzt sich selbst in eine Situation, wo er hilfreich sein kann. Er setzt sich selbst an einen Ort, wo er weiteren Schaden abwenden kann. Und was ich euch sagen möchte, eine echte Anwendung. Wenn du lästern hörst, was tust du? Sitz nicht regungslos da. Du kannst diesem Beispiel folgen von Jonathan. In gewisser Weise, du sagst dem, von dem, dass die Lästerung ausgeht. Du verteidigst. Das heißt vielleicht nicht, dass du den über den gelästert wirst, versteckst unter deinem Bett oder so. Aber du verteidigst ihn, nimmst ihn in Schutz. Und stellst dich selbst in die Stelle, wo du hilfreich sein kannst, diese furchtbare Situation aufzuhalten und die sich unter anderem auch ausbreitet. Und die Verse 4 bis 7, ganz eng danach, wie man Lästern stoppt. Jonathan hat David verteidigt und hat ihn vor weiterem Schaden bewahrt. Aber Jonathan weiß, es muss noch mehr passieren. Es ist immer noch Gefahr. David war verhasst ohne Grund. So wie Jesus ist er hier in dieser Weise. Hier ist ein mächtiger Mensch, der gegen David steht. Es waren auch mächtige Männer, die gegen Jesus standen, die ihn grundlos hassten. David wird hier grundlos gehasst. Was hat David dem Königreich getan? Nichts, er hat alle gerettet. Er hat die Gefahr der Philister abgewehrt. Was noch? Welchen Schaden hat Christus getan? Er hat geheilt, er hat vom Tod auferweckt, er hat die Wahrheit gelehrt, er hat die Armen gefüttert, gespeist. Er ist ein Mann des Friedens, voller Aufopferung und Barmherzigkeit. Wie stoppst du also Lästern und Geschwätz? Jonathan, sehen wir in Vers 9, verteidigt ihn nicht nur. In Vers 5, er verteidigt ihn. In Vers 4, Älteste, wie verteidigt Jonathan David? Er weist Saul zurecht. Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul. Überleg dir, hier steht er vor einem Menschen, der sagte, David ist so schlimm, dass du ihn töten sollst. Und jetzt hat Jonathan den Mut, über David Gutes zu reden. Das ist nicht etwas Lockeres, was er hier tut, sondern es ist bedeutsam. Er sprach Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David. Hier geht er hin in die Verteidigung. Überführung von Sünde. Er ruft, bringt ihn zurecht. Lass nicht, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David. Und so möchte ich euch ermutigen, Freunde. Der erste Teil von Verteidigung einer sündigen Handlung ist nicht, diese Person ist so toll. Diese Person mag gar nicht so groß sein. Das heißt doch nicht, hey, David, verteidige dich selbst, sondern hier, der schuldige Bruder wird gesagt, dem schuldigen Bruder wird gesagt, das, was du tust, ist Sünde. Überführen von Sünde ist der erste Schritt, die erste Handlung, eine lästernde Zunge zu stoppen. Wir gehen weiter. Der König versündige sie nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan. Und seine Taten sind dir sehr nützlich. Und so geht Jonathan hier nicht nur mit Überführung von Sünde weiter, sondern er sagt, wer David ist. Lass mich dir nochmal sagen, Vater. David hat dir nur Gutes getan. Er war immer dein Knecht. In allem, was er getan hat. Er war immer nur in Unterstützung zu deinem Besten und der Fortführung deiner Regierung. Vers 5 fährt er fort. Und er geht weiter. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Hast du dich daran erinnert, was passiert ist? Er ist nicht untreu, er ist kein verdorbener Mann, der Tod verdient, sondern er war sogar willens, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um das Wohl eines anderen. Und ich sage, du hast vielleicht keinen Umstand, wo der, für den du einstehst, wo du solche Dinge, wunderbaren Dinge sagen könntest. Aber es heißt nicht, dass du nicht etwas sagen kannst, besonders im Kontext der Gemeinde, dass du ähnlich Schönes sagen kannst. Er ist mein Bruder zum Beispiel. Sie ist meine Schwester. Sie ist ein Mitglied dieser Gemeinde. Sie ist ein Mitglied dieser Gemeinde. Sie sind nicht perfekt, aber ich liebe sie. Und Jesus starb an ihrem Platz, um sie zur Familie hinzuzufügen. Und so klingt die Verteidigung. Es könnte sein, dass die Verteidigung ist, der Mann ist ein 33 Jahre lang dienender, treuer Ältester. Aber es kann auch sein, ja, sie haben sehr gut, manchmal haben sie ja dumme Dinge gesagt, aber, oder noch nicht jetzt, noch nicht. Noch, sie sind dein Bruder, deine Schwester, Gott hat sie zum Besten von uns in die Gemeinde gestellt. Das können wir zumindest sein. Selbst wenn wir nicht so viel Gutes sagen könnten, Gott hat sie uns dahingestellt. Halte Lästerungen auf. Wir gehen fort. Es geht weiter. Es wird noch einmal eine Zurechtweisung gesagt. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Das ist eine heftige Anschuldigung. Das ist eine deutliche Zurechtweisung und sie ist sehr deutlich und fair. Wenn Jonathan irgendein anderer Mann gewesen wäre, hätte es ihm wahrscheinlich seinen Kopf gekostet, aber er ist der Sohn von Saul. Und zumindest an diesem Punkt sehen wir noch nicht, wie Saul die Hand gegen Jonathan erhebt. Und es ist bedeutsam. Und es braucht wirklich Mut. Und auch ein überführtes Herz als eine Überzeugung, dass Gott souverän ist, dass er Frieden einem gibt, um sowas zu sagen. Und es ist heilig. Und es ist nötig, es zu sagen. Es ist nicht nur etwas, was große Männer wie Jonathan tun können, sondern auch Christen können es tun. Durch die Macht Christi. Und das Wohl des christlichen Leibes. Und dem Zustand der Kirche. Funktioniert es? Lass uns das hier sehen. Hat Jonathan Erfolg gehabt? Diese Lästerung aufzuhalten, diese Verleumdung. Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Das ist David, er soll nicht sterben. David soll nicht getötet werden. Da rief Jonathan den David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er war wieder vor ihm wie zuvor. Versöhnung, zumindest für den Moment. Denkt daran, denn schon im nächsten Kapitel geht es wieder anders. Es ist ein falscher Friede, der hier passiert. Es ist echte Versöhnung für den Moment, aber dann sündigt Saul wieder. Warum möchte ich das deutlich machen? Es ist, weil wenn du für jemanden eintrittst, für eine andere Person, solltest du wissen, dass eine heilige Handlung, um jemanden vom Lästern abzuhalten, kann Erfolg haben und kann zu einer echten Versöhnung führen. Es heißt nicht, dass es in der Zukunft nicht auch Probleme geben kann, aber es heißt, es hat Wert, es ist es wert. Und ich möchte offen sagen, Christus möchte das auch in der Kirche haben. Christus möchte, dass wir in solchen Situationen auch so handeln. Es sollte eine Zurechtweisung geben für Sünde, es sollte eine Verteidigung geben für jemanden, sodass auch Umkehr stattfinden kann. Gott möchte das für uns als Gemeinde. Es zeigt das Herz Christi hier. Nicht jede Sache, jeder Anlauf wird erfolgreich sein. Es wird immer schwer sein, inmitten von Lästerung, wenn du gegen jemanden aufstehst. Wenn du einen zurechtweisen willst, dann wird er vielleicht gegen dich aufstehen und dann dich verlästern vor Menschen und sagen, du bist auch so schlecht. Und dann wird das weitergehen. Und Dinge werden sich entwickeln. Und wenn Dinge dann zusammenfallen oder schlimmer werden und es nicht gut klappt und der Lästerer nicht zurechtgewiesen wird und die auch Erfolg haben mit ihrer Lästerung, dann werden sie deinen Charakter und deinen Ruf ruinieren, euch vielleicht sogar in Ketten legen. Dann hast du nur die Gewissheit, dass dein Herr, Jesus Christus, weiß, was es heißt, gehasst zu werden ohne Grund. Er weiß, was es heißt, hingerichtet zu werden, öffentlich, ohne Grund. Du hast einen Gott, der vor dich hergegangen ist und sogar mehr gelitten hat als David hier. Und er kennt deine Rufe nach Gnade. In jedem Fall, Christen, lasst mich euch sagen, ihr könnt nichts verlieren. Ihr könnt bei keiner Handlung gegen diese Sünde verlieren, denn Jesus wird verherrlicht. Und euch wird größere Stärke in Gott verliehen. So möchte ich euch ermutigen, Gemeinde. Lernt, wie ihr über die Schulter von Jonathan blickt. Lernt David, aus dieser Verteidigung von David, stark zu stehen, angesichts von einer lästernden Zunge. Eine lästernde Zunge, die Gott hasst. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir lieben dich und danken dir für dein Wort. Für diese wunderbaren Zeugnisse, wie du dein Volk bewahrt hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde auch zurecht, dass du unsere Gemeinde bewahrst, uns bewahrst vor Lästerung und dass Liebe uns überführen möge, auch von Freundlichkeit und Barmherzigkeit füreinander zu haben, dass unsere Worte süß wie Honigseim seien, dass wir aufeinander blicken und Christus sehen, dass unsere Worte erbauend sein und herausfordernd und dass sie passend sein, dass sie reif sein und auch von deiner Schrift getränkt sein, auf dich gegründet. Lass uns in Christus wachsen. Lass uns ein Volk sein, wie du es haben willst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.